Hans Thoma zu seinem 80. Geburtstag. Wenn ich mir die Frage vorlege, wie dieser große Altmeister deutscher Kunst an seinem Ehrentage am besten zu erfreuen wäre, dann glaube ich, es könnte ihm nichts lieber sein, als wenn ihm eine Schar Kinder, ungeputzt, wie sie gerade vom Spielen kommen, Buben und Mädel, schlicht und recht, wie es Kinder eben können, vor seinem Fenster einfache deutsche Volkslieder singen würde. Wie deutsche Volkslieder sind ja auch alle seine Bilder nur entstanden aus der naiven Freude an der lieben schönen Gotteswelt, an Busch, Bach und Baum, an Wiese und Wald und an den guten, einfachen Menschen, die das Volkslied kennt. Auch wenn er seine Gestalten aus Mythe und Sage nimmt, oder wenn sie seiner schauenden Fantasie entstammen, gibt er sie so, wie nur unverdorbenes, reines und einfachstes Empfinden sie sich vorzustellen vermag. Ein unübersehbarer Schatz ist es, den er in den 80 Jahren seines Lebens oder doch mindestens 60 davon seinem Volke geschenkt hat. Wohl sah er in dieser so langen Zeit gar manche bedeutende künstlerische Erscheinung in deutschen Landen neben sich wirken. Allein, wenn es gelten soll, den Künstler unseres Zeitalters zu nennen, der am reinsten deutsches Empfinden, deutsche Poesie im besten Sinne als Maler zum Ausdruck brachte, der alle Naturempfindung, die in unseren Sagen, Märchen und Liedern beschlossen ruht, seiner Zeit wieder lebendig vor Augen führte, dann wird sich kein Zweifel erheben, dass nur sein Name allein zu nennen ist. Auch er ist einst in die Fremde gezogen, um dort, wo noch lebendige Tradition das Handwerk des Malers lehren konnte, sich sein Rüstzeug zu holen. Aber als er zurück in die Heimat kam, wusste er bald, was er mit seinem draußen erworbenen Können beginnen müsse, und streifte alles ab, was nur Können um seiner selbst willen war, um seinem schlichten Naturempfinden die ihm alleingemäße Ausdrucksweise zu schaffen. Jahrzehntelang musste er bitter um Anerkennung ringen, und als sie ihm endlich allgemein zuteil wurde, hatte er bereits ein halbes Jahrhundert an Lebensjahren erreicht. Spott und Hohn, Geringschätzung und Unverstand hatte er in Reich Maße zu erdulden, obwohl das uns heute kaum glaublich erscheint, und nur eine kleine Schar begeisterter Verehrer seiner frommen und innigen Kunst wusste ihm zu zeigen, dass seine Bilder Seelen fanden, die sie empfinden konnten. Menschen, die seine damals schon in reicher Fülle vorhandenen Meisterwerke würdig schätzten. Seit dieser trüben und schweren Zeit des Ringens, die eines jeden echten Künstlers Schicksal ist, der sich von der Mode entfernt und mehr als bloße, gefragte Marktware zu geben unternimmt. Hat ihm dann die Welt alle Ehren gebracht, die sie an einen Künstler und bedeutenden Menschen nur vergeben konnte? Und so wurde in späten Jahren doch manches gesühnt, manches ersetzt, was die Zeit seines jüngeren Mannesalters ihm schuldig geblieben war. Selten hat sich deutlicher als gerade an Hans Thoma gezeigt, dass das erste Bedingnis eines großen Künstlers die eigene bedeutende Persönlichkeit ist und dass alle manuelle Virtuosität nichts bedeutet gegenüber dieser Grundvoraussetzung, die schließlich auch nach dem härtesten Ringen den Sieg verleiht. Man hat Thoma oft genug mangelndes malerisches Können, Verzeichnungen und Ähnliches vorgeworfen, aber man sehe sich nur einmal die Jugendwerke an, die noch unter dem Einfluss der französischen Künstler, besonders dem Courbets, stehen, und urteile dann, ob der Maler dieser Bilder nicht mit spielender Leichtigkeit imstande gewesen wäre, durch alle nur denkbare malerische Bravour zu glänzen. Dass er es vorzog, sich eine einfache, schlichte Weise zu schaffen, bewussten Willens auf alles, was nur entfernt nach genialer Mache aussah, zu verzichten, war ein befolgtes Gebot seiner von innen heraus gefestigten, reifen und im tiefsten wahren Persönlichkeit. Wer einmal in dieses gütige, klare und so lebensvolle Auge blicken durfte, wer öfters diesen stillen Weisen aus dem Schwarzwald in den schmiegsamen, warmen Tönen seiner Heimat aus seinem so reichen Leben erzählen hörte, wer zu stiller Stunde in seiner Werkstatt den Reichtum all dieser Mappen aus der Jugendzeit von seinen lieben Händen ausgebreitet sah, der kann diese weiche Stunden nie vergessen und wüsste, auch wenn er niemals die an schöner Menschlichkeit, Tiefe und Herzenswärme so reichen Schriften des Meisters gelesen hätte, wie ernst dieser Schwarzwälder Bauernsohn das Wort des Meisters von Nazareth nahm: So ihr nicht werdet wie eines aus diesen Kleinen, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel finden. Wer ihm, wie ich, zu danken hat, dass er die ersten tastenden Schritte in das Labyrinth der Kunst gütig und liebevoll auf rechte Wege wies, der weiß auch, wie dieser so unendlich schaffensreiche Künstler nicht nur zu schaffen, sondern auch recht zu beraten versteht. Und dieses Wissen darum, dass er andere auf rechte Wege zu führen vermag, hat ihn wohl auch bewogen, seine Gedanken über Zeit und Ewigkeit den Seelen der Menschen darzulegen. Alle weltläufige Phrase und nichtssagende Wortemacherei muss vor dieser ruhigen menschlichen Größe verstummen, die das Bedeutendste und Erhabenste in so kindlich reiner und einfacher Weise zu sagen unternimmt, dass oberflächliches Urteil nur zu leicht den köstlichen Kern in so bescheidener Schale übersieht. In diesem großen Meister der Kunst steckt gleichzeitig ein weiser Seher voll tiefer seelischer Erlebnisse, und wenn er nicht all seinem Schauen Ausdruck zu geben trachtet, so hält ihn sicher nur die Ehrfurcht vor dem Unbegreifbaren, die Sorge, Heiligstes zu profanieren, davon ab. Was Hans Thoma über das Leben der Seele geschrieben hat, gehört in all seiner unbekümmerten, schlichten Erzählerweise zu dem Schönsten, Feinsten und Tiefsten, das in unserer Zeit zu Worte ward, obwohl er selbst nicht im Mindesten den Anspruch macht, unter die Denker und Philosophen oder die Dichter gezählt zu werden. Er liebt, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, sein schönes Handwerk der Malerei über alles. Er sehnt sich nicht nach dem Ruhm eines Schriftstellers. Aber alle, die das, was er geschrieben hat, gelesen haben, werden ihm dankbar sein, dass er in hohem Alter sich endlich entschließen konnte, das niederzulegen, was er uns zu sagen hat. Und jetzt, an seinem 80. Geburtstag, gibt er noch gleichsam als Dank an alle, die sich freuen, dass er dieses schöne Alter erleben durfte, seine eigene Lebensgeschichte in Umrissen vom Schwarzwälder Bauernbuben und Uhrenmaler angefangen bis zu der Höhe, auf der er heute weithin sichtbar für alle steht. An ihm können wir sehen, was unser Bestes ist. Er zeigt uns, dass all unsere Kraft nur dann zu wirklich Bedeutendem führt, wenn sie von allem Phrasenhaften sich frei erhält und fest verankert ist in einer reinen und im besten Sinne gläubigen, auf sich selbst und den Weltgrund, der sie trägt, fest vertrauenden Seele. Möge der 80-Jährige, der noch heute eine prachtvoll kernige Handschrift schreibt, die wie ein Bild seiner eigenen Geradheit und Festigkeit ist und aus der keiner sein hohes Alter erschließen würde, uns noch manches erhebende Wort, noch manches seiner seelisch so tief empfundenen Bilder schenken. Görlitz, 2. Oktober 1919.